Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flammen wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Jesaja 43, Verse 1 bis 3 habe ich gelesen.
Was tust du hier? Nun, das ist nicht meine Frage heute Morgen an dich, warum du heute Morgen am Sabbatmorgen im Gottesdienst bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass es dir wichtig ist, Zeit mit Gott zu verbringen und Teil mit deinen Glaubensgeschwistern. Diese Frage, was tust du hier, ist eine Frage, die Gott einem seiner Propheten im Alten Testament gestellt hat. Und diese Geschichte hinter der Frage möchten wir heute Morgen zusammen studieren. Wir finden sie im 1. Königebuch, dort ab Kapitel 17, das ist die Geschichte von Elia. Der Prophet Elia ist ein faszinierender Prophet, meiner Meinung nach. Er hat viel erlebt mit Gott. Es beginnt eigentlich im Kapitel 17, Vers 1, damit, dass Elia zum König hingehen muss und ihm eine Hungersnot ankündigt. Aufgrund dessen, dass er und das Volk und seine Frau, die Isabel, dass die von Gott abgefallen sind, dass sie lieber den Baal angebetet haben als den wahren Gott. Nach dieser Ankündigung, dieser Hungersnot, dieser dreijährigen Hungersnot, muss Elia flüchten, weil Ahab nach ihm sucht, nach ihm suchen lässt, und er wird am Bach Krit von Gott versorgt. Als der Bach austrocknet, schickt ihn Gott nach Zarpat, wo er bei einer Witwe Unterschlupf findet. Und den Sohn dieser Witwe erweckt er wieder zum Leben, nachdem er gestorben ist. Dann Kapitel 18, Vers 21, Elia kehrt zurück nach Israel und trifft dort Ahab und die ganzen Baalspropheten auf dem Berg Karmel, wo dieser Showdown stattfindet, diese zwei Altäre, die aufgebaut werden. Und der Gott, der Feuer vom Himmel schickt, der ist der wahre Gott, der soll in Israel angebetet werden. Und ihr kennt die Geschichte sicherlich, die Baalspropheten, die machen da ihre Rituale, ihre Gebete, sie ritzen sich, machen alles Mögliche, aber es kommt kein Feuer vom Himmel. Aber als Elia betet, kommt Feuer vom Himmel. Und das Opfer auf dem Altar verbrennt, der Altar verbrennt und das Wasser, das über den Altar gegossen wurde, verdunstet. Alles weg. Ein übernatürliches, riesiges Zeichen, dass Gott der wahre Gott ist und dass Gott mächtig ist. Und gleich anschließend betet Elia, er betet um Regen und Gott schenkt Regen. Nach drei Jahren Hungersnot, nach drei Jahren Trockenzeit, schenkt Gott aufgrund des Gebetes von Elia Regen. Und hier möchten wir einsteigen in die Geschichte. Wir sind mittlerweile am Ende von Kapitel 18 angelangt. Da heißt es dann in Vers 46, und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Also Ahab ist da mit seiner Kutsche unterwegs und Elia geht vor der Kutsche her. Im strömenden Regen notabene. Und nicht einfach nur so um die Ecke, sondern vom Berg Karmel nach Jezreel sind ungefähr 43 Kilometer Fußweg. Ein Marathon, der Elia hier läuft. Und er geht dahin nach Jezreel, weil er weiß, da ist der König Ahab zu Hause, da ist die Königin zu Hause. Und jetzt muss ja was passieren. Nach diesem wunderbaren Ereignis, nach dieser Machtdemonstration Gottes, muss doch etwas passieren. Da muss eine Reformation im Lande kommen. Da muss Ahab nach Hause gehen und seiner Frau mal die Leviten lesen. Er hofft sich was und geht da mit, geht vorne her. Aber es kommt nicht, wie er sich erhofft hat. Kapitel 19, Vers 1 und 2. Und Ahab berichtet der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Ja, das ist ja auch noch passiert. Elia alleine tötet mehrere hundert Baalspropheten und lässt sie toten. Genau wie das passiert ist, weiß man nicht. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia, der draußen vor der Stadt im Regen wartete, und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Das ist so eine Schwurformel. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich, den Baalspropheten. Na, nichts von Reform, nichts von Erweckung. Elia bekommt mit Angst zu tun. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Gerade auf der Erfolgswelle unterwegs, gerade sehr diese übernatürliche Machtdemonstration erlebt, plötzlich steht er im Regen, nicht nur buchstäblich, alleine. Und diese Isabel, nein, sie hat sich nicht bekehrt, nein, sie will nichts von Gott wissen, sie will den Propheten umbringen. Und die Taktik hat ihr Erfolg. Man kann sich fragen, warum schickt Isabel einen Boten zu Elia? Warum schickt sie nicht einfach die Soldaten, um ihn Elia umzubringen? Es wäre doch viel einfacher, da kann er nicht noch flüchten. Aber ich glaube, Isabel bzw. Satan hinten dran, der wusste, ein gefallener Prophet im Sinne von abgefallen oder ein Prophet, der seinen Glauben aufgibt, der Angst bekommt, ist besser als ein toter Prophet, der zum Märtyrer wird. Und die Taktik geht auf. Elia verliert Gott aus dem Blickfeld. Plötzlich rennt er davon. Er schaut auf die Probleme, er schaut auf Isabel, auf die Drohung und flieht in den Süden. Er vergisst, wie Gott ihn vor der Hungersnot bewahrt hat. Er vergisst, wie Gott ihn vor Ahab in all diesen Jahren, diesen 3 Jahren Hungersnot bewahrt hat. Er vergisst, wie Gott ihn nicht einmal 24 Stunden davor auf dem Berg Karmel bewahrt hat. Es scheint fast so, wie dass der Glaube von Elia in Anbetracht des großen Sieges, den er mit Gott erringen durfte, so richtig schwach wurde. Vielleicht hat er es auf sich geschaut, was er erreicht hat, und nicht mehr, was Gott getan hat. Scheinbar hat er vergessen, was Gott auch ihm sicherlich zugesagt hat, diesem Text, der Heinz gelesen hat, Jesaja 43, 1-3, dass Gott da ist und auf ihn aufpasst, egal was kommt. Wie heißt es hier? Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich, Elia, beim Namen gerufen. Du bist mein. Mach dir keine Sorgen um die Isabel. Das ist mein Problem. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, der Retter. Elia, ich bin dein Retter vor der Isabel. Der Elia scheint das vergessen zu haben. Jemand hat mal gesagt, man kann nicht gewinnen, wenn man sich nur auf sich verlässt, aber nicht verlieren, wenn man sich auf Gott verlässt. Elia verlässt sich in diesem Moment nicht mehr auf Gott. Was hätte passieren können, wenn er geblieben wäre? Gott hätte ihn schützen können, oder? Wie davor. Gott hätte Isabel richten können. Ja, und vielleicht wäre tatsächlich, wie Ellen White es beschreibt, im Buch Macht und Ohnmacht, eine große Reformation passiert im Lande. Weil der Prophet da ist, weil der Prophet unterrichten kann, ihn erklären kann, wie denn richtige Anbetung funktioniert und nicht die Baalsanbetung. Aber Elia ist weg. Der, der den Auftrag hatte, das Volk zu lehren, rennt davon. Er rennt nach Beersheba, ungefähr 155 Kilometer im Süden. Und von dort geht es noch weiter. Wir lesen hier, er selbst aber, nachdem er den Diener zurückgelassen hat, ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Schon verrückt. Jetzt will der Mann sterben. Plötzlich, wo alles offen ist, wo Gott Wunder gewirkt hat, wo etwas möglich wäre im Land, plötzlich will er sterben. Er fragt sich vielleicht, wo ist der Erfolg meines Wirkens? Was hat das alles gebracht? Die Isabel hat sich nicht bekehrt. Ich werde immer noch verfolgt. Sie will mich immer noch umbringen. Wo ist der moralische Umschwung? Wo ist die Erweckung im Lande? Es schien ihm, dass seine Arbeit vergeblich war. Und er hat nur noch genug. Er möchte nur noch ruhen. Ja, er möchte einfach aufhören. Er möchte sterben. Kaum zu glauben, dass das der gleiche Mann ist, der ein paar Tage davor so überzeugt und so standhaft auf dem Berg Karmel den Baalspropheten entgegensah. Er will nur noch sterben. Da unter dem Ginsterstrauch. Und Gott, dann legte er sich nieder, also nicht Gott, sondern Elia, und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Es ist noch speziell, wenn es die eigenen Kinder sind. Es ist anders, als wenn sie andere sind, aber naja, so geht's halt. Wenn der Papa nicht aufpassen kann. Und als er, Elia, aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn, wohl Jesus selber, kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Gott lässt seinen Propheten nicht im Stich. Er ist da, er schickt seinen Engel oder er kommt selber, je nachdem, ob der Engel des Herrn wirklich Jesus war. Er kommt her und kümmert sich um den Elia, obwohl er abgehauen ist, obwohl er geflohen ist, obwohl er nicht mehr leben möchte. Gerade da kommt Gott und lässt ihn nicht im Stich. Wir stehen im ewigen Sonnenschein der Gunst Gottes. Und wenn wir uns umdrehen, davonrennen, dann wird sie, die Gunst Gottes, auf unsere Rücken scheinen. Er bleibt da. Wir können, und Elia kann nicht so weit weggehen, als dass Gottes Liebe, Gnade und Fürsorge ihn nicht erreichen kann. Gott lässt seinen Propheten nicht im Stich. Sogar dann, wenn er davon rennt. Elia wird gestärkt und spannend, anstatt dass er jetzt wieder zurückgeht, zurück an seine Arbeit, in seinen Dienst als Prophet, hier rennt er noch weiter weg. 40 Tage, 40 Nächte zum Berg Horeb, rund 300 Kilometer weit weg nochmal. Er rennt weiter davon, obwohl Gott ihn gestärkt, Gott ihn unterstützt hat. Und dann spricht Gott dort am Berg Horeb zu ihm, was tust du hier, Elia? Was machst du hier, Elia? Ich sandte dich zum Bach Krit und danach zur Witwe von Zarpat. Ich beauftragte dich, nach Israel zurückzukehren und dort den abgöttischen Priester entgegenzutreten. Ich gab dir Kraft, den Wagen des Königs zum Tor Jezreels zu begleiten. Wer aber sandte dich auf diese überstürzte Flucht in die Wüste? Welchen Auftrag hast du hier am Berg Horeb auszurichten? Was tust du hier, Elia? Was machst du in dieser Höhle? Warum verkriechst du dich hier? Warum bist du nicht beim Volk Israel, da wo dein Auftrag ist? Wo ist dein Glaube, Elia? Hast du vergessen, wer dein Gott ist? Hast du vergessen, was er vor ein paar Wochen getan hat und dass er sich nie ändert? Elia, was tust du hier? Elia antwortet: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott, der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Wie das was Neues ist. Und war schon die ganze Zeit so. Elia rechtfertigt sich. Ich habe doch getan. Und jetzt habe ich nicht was Besseres verdient. Nicht spannend, dass in dem Moment, wo sich der Elia aus seinem Dienst, aus dem Zeugnisgeben, aus dem Unterrichten zurückzieht, er beginnt sich zu erheben und anzuklagen. Plötzlich redet er davon, was er getan hat. Sieh mal Gott, all das habe ich gemacht. Das haben Sie gemacht. Und jetzt geht es mir so schlecht. Das kann es doch nicht sein. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn du Gott wärst. Ob du ihn zuerst mal rügen würdest, der Elia eine saftige Rüge bekommen würde. Oder ob du so reagieren würdest wie er. Da sprach Gott: Geh hinaus, wir sind im Vers 11. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Gott begegnet Elia ganz persönlich. Manchmal helfen Taten mehr als Worte. Gott begegnet ihn auf eine besondere Art und Weise, nicht im Donner, nicht im Feuer, sondern in der Stille. Dieser Text wird oft auch gebraucht, um zu zeigen, ja, in der Stille, da finden wir Gott und laute Musik und sowas geht nicht. Ich glaube, darum geht es hier nicht. Und da tun wir diesem Text auch ein wenig Gewalt an. Wenn man könnte ja auch Exodus 30, 19 nehmen, 2. Mose 19, an der gleichen Stelle, wo Gott dem Mose begegnet. Und da war es nicht ein leises Säulen, da war was anderes, wo er dem Volk begegnet. Erdbeben und Feuer und Rauch und Donner. Gott begegnet jedem individuell, so wie es gerade braucht. Und Elia brauchte hier eine besondere Botschaft von Gott. Ellen White sagt, dass Gott das stille Säusen gewählt hat, weil die Art des Wirkens, die am meisten auffällt, keineswegs immer am erfolgreichsten seine Absichten vollführt. Also das Feuer am Karmel muss nicht zwingend das größte Resultat bringen, sondern durch den sanften Einfluss des Heiligen Geistes, der ruhig und sicher an der Umwandlung, Entwicklung des Charakters arbeitet, geschieht das größte Werk. Nicht Zeichen und Wunder, nicht Beredsamkeit und Logik. Nein, das Wirken des Heiligen Geistes. Das macht im Leben der Menschen einen Unterschied. Das führt zu Erweckung und Reformation. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes braucht manchmal auch seine Zeit und ist nicht sofort sichtbar. Das war die Botschaft, die Gott dem Elia beibringen wollte. Gleichzeitig gewann Elia auch durch diese Begegnung mit Gott wieder festes Vertrauen, dass Gott da ist. Auch wenn man es vielleicht nicht gerade merkt, es vielleicht gerade nicht sichtbar ist und wenn doch die Bedrängnis vielleicht sehr groß erscheint. Gott ist da und Gott ist größer. Und Gott lässt einem nicht im Stich. Und nach dieser Begegnung fragt er wieder, wir haben es schon gelesen, was tust du, Elia? Und spannend ist die Antwort von Elia, er scheint es noch nicht ganz kapiert zu haben. Er sagt wieder, Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israels ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Copy-paste. Die gleiche Antwort nochmal. Gott rügt ihn wieder nicht, sondern Gott ruft ihn zurück in seinen Dienst. Wir lesen dann ab Vers 15. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf deinem Weg durch die Wüste und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hasasael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasasels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und den Mund, der ihn nicht geküsst hat. Gott ist wieder geduldig und schickt ihn zurück in seinen Dienst, zurück in, an seine Arbeit. Auch wenn sich Elia noch nicht danach fühlt. Elia ist immer noch im Loch. Er ist immer noch am Jammern, wenn ich das so sagen darf. Er hat immer noch das Gefühl, dass er ganz alleine ist und alles unfair ist im Leben. Gott schickt ihn zurück in seinen Dienst, die richtigen Könige zu salben, seinen Nachfolger zu salben. Und er sagt ihm auch, hey Elia, du bist gar nicht alleine. Da sind noch 7000 andere, die auch treu waren, die den Baal nicht angebetet haben. Deine Arbeit war nicht ein Misserfolg. Du hast es vielleicht nicht gesehen. Du bist nicht alleine. Und da sind 7000 Menschen, die deine Hilfe brauchen, die den Propheten brauchen, der sie unterrichtet, wenn ich stolpern kann. Die brauchen nicht dein Selbstmitleid, die brauchen deine Hilfe. Geh zurück an deine Arbeit und lass dir an meine Gnade genügen. Ich bin dran, ich bin da. Tu deinen Teil, ich meinen. Und so geht Elia zurück. Zurück in seinen Dienst. Was tust du hier? Das war die Frage Gottes an den Propheten Elia damals vor langer Zeit. Aber es ist auch die Frage Gottes heute Morgen an dich. Als Adventgemeinde, als Adventisten verstehen wir uns als Elias der Endzeit. Als eine Gemeinde, als Nachfolger Jesu, die die gleiche Botschaft haben wie Elia. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal oder irgendwas anderes, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Das ist unsere Botschaft, Menschen aufzurufen, Entscheidungen für Gott zu treffen. Gerade in der Zeit, in der wir leben, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Sich für Gott zu entscheiden und nicht für Babylon und alles, was dafür steht. Das ist unsere Botschaft. Unser Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Es ist die Frage, Gott oder die Welt? Gott oder Götzendienst? Und die Frage ist an dich heute Morgen, sind wir auf dem Berg Karmel oder auf dem Berg Horeb? Stehst du im Dienst für Gott? Oder musst du dich heute Morgen fragen, was tust du hier? Was tust du in deinem Leben? Rennst du vielleicht gerade vor deiner Isabel weg? Weil du Widerstand in deinem Dienst für Gott erlebst und du einfach genug hast und ja, vielleicht keine Morddrohungen bekommst, hoffentlich nicht, aber keine Lust mehr hast in deinem Dienst für Gott. Davonrennst, erlebst du Angriffe auf deine Person, dein Eifer wird falsch verstanden oder nicht geschätzt, deine Ratschläge und Ermahnungen werden gering geachtet, du machst leidvolle Erfahrungen in deinem Dienst für Gott. Oder vielleicht stürmen Zweifel über dich ein. Erlebst bittere Enttäuschungen durch Menschen, durch die Gemeinde vielleicht, durch Leiter, durch Prediger, durch einen Verlagsleiter vielleicht auch. Wenn das so ist, dann bitte ich um Entschuldigung. Auch ich bin nicht perfekt. Rennst du gerade davon, weil du Widerstand erlebst? Oder schläfst du unter dem Ginsterstrauch, steckst dich in der Höhle, weil du in deinem Dienst für Gott, in deinem Leben für Gott Erfolgslosigkeit erlebt hast, du scheinbar erlebt hast und du hast einfach genug? Dein Dienst, deine Mühe, deine Beschwerden, dein Glaubensmarathon scheint vergeblich zu sein. Deine Freunde, deine Nachbarn, vielleicht deine Verwandten wollen eh nichts von Gott wissen und dein Gebet, dein Zeugnis geben bringt nichts. Es entsteht keine geistliche Erweckung in deiner Gemeinde. Kinder und Jugendliche, die sich von der Gemeinde, vom Glauben und von Gott abwenden, trotz deinem Werben um sie, trotz deinem Dienst für sie, trotz deinen Gebeten. Oder Jesus, enttäuscht von ihm, jetzt warten wir seit 1844 schon 180 Jahre fast darauf, dass er endlich wiederkommt. Oder 2000 Jahre, seit er gesagt hat, ich komme wieder. Und da kommt immer noch nichts. Die Hoffnung und Resultate lassen auf sich warten, du hast einfach genug. Du magst nicht mehr und denkst dir vielleicht, ich mache einfach mein Ding jetzt noch, genieße meinen Ruhestand vielleicht, ziehe mich zurück und die Gemeinde kann mir gestohlen bleiben, ich habe vielleicht meinen Glauben noch. Oder vielleicht sagst du sogar wie der Elia, ich will nicht mehr, ich will sterben, ich möchte nach Hause gehen. Dann bist du in guter Gesellschaft. Nicht nur Elia hat sowas gesagt, auch der Paulus. Ich finde das in Philippe. Philippe Kapitel 1, wo er sagt, wir lesen es glaube ich aus Zeitgründen nicht, wo er sagt, ich will nach Hause. Ich will zu Jesus. Doch, lass uns das lesen. Ich finde das so wertvolle Worte. Ich hoffe, dass euer Magen nicht zu fest knurrt. Philippe 1, Vers 23 und folgende. Ich werde aber von beiden bedrängt, auch hier Bedrängnis. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Hast du es auch schon mal erlebt? Ich habe das schon gehabt, wo ich keine Lust mehr hatte. Nach Hause gehen möchte. Keine Lust mehr auf diese Welt. Keine Lust mehr auf den Dienst. Einfach nach Hause, zu Jesus. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötige um euretwillen. Er kommt dann auch zum Schluss. Ja, aber es muss noch sein. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Auch Paulus hatte Momente, wo er nicht mehr wollte, wo es ihm zu viel war, wo er nach Hause gehen wollte. Aber wie bei Elia, wie bei Paulus, möchte Gott dich umsorgen. Er möchte dich stärken und er ist bei dir. Er hat auch deinen Namen gerufen. Er begleitet dich, du Feuer, Flut oder was auch immer gerade in deinem Leben dich bedrängt. Er stärkt uns auch gerade dann, wenn wir davon nichts merken und uns vielleicht auch ein wenig von ihm abwenden. Ellen White schreibt zu dieser Geschichte von Elia, Christus hingegen kann sich von niemandem abwenden, für den er sein Leben zum Lösegeld gegeben hat. Könnte unser geistliches Sehvermögen geschärft werden, sehen wir Menschen, die vor Ermutigung am liebsten stürben, Entmutigung, weil sie bedrückt und mit Kummer beladen, wie ein Karren von der Last der Garben. Wir sehen, wie Engel diesen Angefochtenen schnell zu Hilfe eilen und ihre Füße auf einen festen Grund stellen, indem sie die bösen Mächte, die sie umgeben, zurücktreiben. Vielleicht habt ihr schon mal diese Karte und diesen Spruch gesehen, Spuren im Sand. Und diese Gebet, wo man sagt, ja, lieber Gott, warum ist da nur eine Spur, wenn ich zurückschaue auf mein Leben im Sand? Gerade in den Zeiten, wo ich bedrängt, wo ich entmutigt war, wo es schwierig war im Leben. Und Gott sagt, ich war gerade dabei. Der Grund dafür, dass du nur eine Spur siehst im Sand, ist, dass ich dich getragen habe. Gott lässt dich und mich nicht alleine. Aber Er fragt uns auch, was tust du hier, Elia? Was tust du hier, Dominik? Ich habe dich berufen zum Dienen, nicht zum Vergleichen, nicht zum Kritisieren, nicht zum Zurückziehen. Dein Ruf ist nicht abhängig von den Umständen. Die Umstände sind mein Problem. Ich habe dich berufen, in alle Welt zu gehen und Jünger zu machen, Menschen auf die nahe Wiederkunft vorzubereiten, ihnen von meiner Liebe zu erzählen. Und ich habe dir eine ganz spezifische Aufgabe gegeben, die nur du erfüllen kannst. Das mag ein Dienst sein als hauptberuflicher Mitarbeiter im Werk. Das mag sein als Prediger, als Buchevangelist, als Mitarbeiter im Werk, im Verlag, im Heim. Es mag aber auch eine spezifische Aufgabe für dich sein, in deiner Freizeit oder in deinem Beruf, nicht im Werk. Auch da können wir für Gott ein Licht sein, können wir Zeuge sein. Folgst du diesem Ruf in deinem Leben? Oder hast du dich schon zurückgezogen? Und Gott fragt dich, was tust du hier? Bist du schon auf dem Berg Horeb angekommen? In der Höhle? Vielleicht, das betrifft vielleicht auch die jungen Leute, fragst du dich, ja, was ist denn meine persönliche Aufgabe? Was ist mein Dienst? Ich bin nicht so wie Elia berufen worden. Dann lade ich dich ein, diese Frage Gott zu stellen. Ihn zu fragen, wo willst du mich haben? Was ist meine Aufgabe wie Elia? Wie kann ich dir dienen? Brauch mein Leben her. Lass mich Zeuge für dich sein. Und zeig mir wo. Studier die Bibel. Lass Gott durch die Bibel zu dir sprechen. Lies die Schriften von Ellen White. Auch da kann Gott zu dir sprechen und dir zeigen, was deine Aufgabe ist, wo deine Begabungen sind, was dein Platz im Werk Gottes ist. Ich garantiere dir, Gott wird nicht schweigen. Er fragt aber, was tun wir hier, wenn wir uns zurückziehen? Ich habe die Geschichte von Hudson Taylor mal gelesen, der China-Missionar. Und es gibt so eine Episode, wo ein frisch bekehrter Chinese ihm die Frage stellt, wie lange kennt ihr das Evangelium in deiner Heimat, in England? Und Hudson Taylor antwortet, ja, seit Jahrhunderten, seit Jesus gelebt hat. Und der Chinese fragt ihn, und warum kommt ihr erst jetzt? Ich möchte nicht, dass Gott mich fragt und ein Mensch mich fragen muss, warum erzählst du mir es jetzt davon? Du weißt doch schon Jahre. Vor allem nicht, weil ich mich aus dem Dienst zurückgezogen habe, weil ich vielleicht genug hatte. Hast du wie Elia den Plan Gottes für dein Leben verlassen? Dann lade ich dich ein, geh zurück zu deinem Damaskus und wandle im Glauben den Weg, den er für dich vorgesehen hat. Ja, Anfechtungen werden an dich herantreten, aber vergiss nie, du bist nicht allein. Geh voran, auch wenn dein Dienst scheinbar von wenig Erfolg gekrönt ist. Wisse, dass Gott anders wirkt, als du dir vielleicht denkst. Und schau auf das Ende hin, wo auch für uns alles offenbar werden wird. Was wir brauchen, liebe Geschwister, ist nicht großer Glaube, sondern einen Glaube an einen großen Gott. Wo bist du? Auf dem Karmel? Auf dem Berg Horeb? Frag dich Gott heute, was tust du hier? Liebe Bruder, liebe Schwester. Amen.